Im Fernsehen das Tanzen auf der Mauer gesehen. Und die ganze Welt hat sich gefreut. Aber nicht die ganze Welt, aber viele, viele Länder dieser Welt haben sich gefreut. Ich kann mich entsinnen, zwei Wochen später durfte ich nach Berlin fahren. Und ich habe fast einen ganzen Tag dort an der Mauer verbracht. Das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Als ich ankam, dort auf dem Riesengelände vor dem Brandenburger Tor, standen lauter Zelte. Und ich dachte, nanu, was ist hier los? Das ist wohl kein Zirkus. Wisst ihr, was das war? Es waren Fernsehveranstaltungen aus der ganzen Welt, sogar aus Japan. Denn das Brandenburger Tor zu dieser Zeit war noch nicht offen. Und alle haben darauf gewartet. Dann bin ich zu Fuß gegangen, die Mauer entlang. Da kam ich bis Checkpoint Charlie. Wie versteinert stand ich da, ich weiß nicht wie lange. Ein Auto nach dem anderen. Ein Auto nach dem anderen. Und so eine Menschenmenge habe ich nie gesehen. Es war kaum zu fassen. Und heute, fast 13 Jahre später, wie sieht es jetzt aus? Arbeitslosigkeit. Ist das nicht mehr oder weniger Gesprächsthema Nummer 1? Vielleicht die Lebenskosten, die steigen, machen Konkurrenz, aber Arbeitslosigkeit, könnte man sagen, ist fast Gesprächsthema Nummer 1. Ich habe mir einige Artikel zukommen lassen über die Lage hier. Jeden Tag in der Zeitung liest man etwas, nicht? Neulich stand in der Zeitung 4 Millionen ohne Arbeit. Das ist für ganz Deutschland, nicht nur die neuen Bundesländer, wie man sagt. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit von einer wirtschaftlichen Erholung noch nichts zu spüren. In Sachsen waren Ende April knapp 412.900 Personen ohne Arbeit. Wie viele Einwohner gibt es in Sachsen? Kann man sagen? Ich weiß es nicht. Wie viele Einwohner in Sachsen? Weiß jemand? Jedenfalls, bitte? In Sachsen? Gut. Fast 413.000 ohne Arbeit. Dann habe ich hier einen Artikel aus der Freien Presse vom 9. Mai dieses Jahres. Die Arbeitslosenquote. Zwickau 18,1%. Plaurau 18,6%. Stolberg 18%. Werdau 20,8%. Hohenstein-Ernstthal 16,9%. Limbach-Oberfrohna 18,3%. Man hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, das wisst ihr besser als ich, wenn man die ABM-Stellen weglässt, dann ist es noch höher. Stimmt das? Ich denke ja. Jedenfalls Arbeitslosigkeit. Und ich dachte, im Rahmen unserer Vortragsreihe diese Woche zum Thema Hoffnung ist es bestimmt angebracht, mal dieses Thema anzusprechen. Normalerweise in einer Vortragsreihe spricht man nicht über Arbeitslosigkeit, aber es geht um das, was die Menschen hier besonders bewegt. Und die Tatsache, dass so viele heute Abend gekommen sind, glaube ich, ist ein Beweis dafür, dass das wirklich Gesprächsthema Nummer 1 ist. Und das wollen wir heute Abend ansprechen, zwar nicht als politisches Thema, dafür bin ich nicht kompetent sowieso, aber anhand der Heiligen Schrift. Ich habe in meiner biblischen Konkordanz das Wort arbeitslos und arbeitslos nachgeschlagen. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Nichts. Das Wort Arbeitslosigkeit habe ich nicht in der Bibel gefunden. Aber dafür hat die Bibel sehr viel über das Thema Arbeit zu sagen. Sehr viel sogar. Und ich dachte, als Ausgangspunkt des heutigen Vortrags wäre es vielleicht gut, einige biblische Gedanken zum Thema Arbeit mindestens anzudeuten. Übrigens, ich bin mir dessen bewusst, das kann ein sehr heikles, ein sehr kompliziertes Thema sein, besonders wenn man über Gewerkschaften spricht und so weiter. Das tue ich heute Abend nicht. Sondern es geht um biblische Prinzipien, die in jedem Zeitalter gültig sind und also daher angewandt werden können. Erstens ist es der ausdrückliche Wille Gottes, dass jeder, sofern er dazu in der Lage ist, arbeitet. Und ich denke, das muss einfach klar gesagt werden. Faulheit ist unserem Herrn ein Greuel. Fangen wir mit einer Stelle aus dem Alten Testament an, aus den Sprüchen, Kapitel 6. Und wiederum sind die Stellen hier auf der Wand zu sehen. Man kann mitlesen. Sprüche, Kapitel 6, ab Vers 6. Gehe hin zur Ameise, du Fauler. Betrachte ihre Weise, dass du klug werdest. Sie hat keinen Fürsten, keinen Vogt und keinen Gebieter. Und doch rüstet sie ihre Speise im Sommer und trägt in der Ernte ihre Nahrung zusammen. Wie lange, du Fauler, willst du noch liegen? Warum oder wann willst du aufstehen von deinem Schlafe? Noch ein bisschen schlafen, ein bisschen schlummern, ein bisschen die Hände ineinander legen im Bett, da kommt über dich wie ein Räumer die Armut, der Mangel, wie ein gewappneter Mann. Wie gesagt, Faulheit ist unserem Herrn ein Greuel. Sogar die ersten Menschen, Adam und Eva, in dem schönen Paradies im Garten Eden, hatten eine Tätigkeit. So heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 2 und Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Sogar in diesem Paradies gab es keine Faulheit. Die Menschen hatten doch etwas zu tun. Wenn wir dann zum Neuen Testament kommen, erfahren wir, dass es in einer bestimmten neutestamentlichen Gemeinde ein Problem gab. Und das Problem war folgendes. Es war an für sich eine gute Gemeinde, übrigens, sie wird gelobt. Aber es gab etliche in dieser Gemeinde, die aufgehört hatten zu arbeiten. Das war die Gemeinde zu Thessalonich. Und in dem zweiten Thessalonischer Brief, in dem dritten Kapitel, in dem 10. Vers wird Folgendes gesagt. Denn als wir bei euch waren, das ist der Apostel Paulus, der schreibt wohl unter der Leitung des Heiligen Geistes, als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Ich betone, nicht arbeiten will. Das heißt nicht, wenn einer keine Arbeit findet, sondern wenn einer nicht arbeiten will, er könnte arbeiten, aber er will es nicht tun, dann soll er auch nicht essen. Das ist ein hartes Wort. Aber warum hat Paulus so was geschrieben? Das wird im nächsten Vers gesagt, Vers 11. Denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Wie lautet das deutsche Sprichwort? Wüstengang ist aller Last am Anfang. Und es ist wirklich wahr. Wenn der Mensch den ganzen Tag faulenzt, wenn er arbeiten könnte, was tut er? Er kommt sehr oft auf dumme Gedanken. Also, wer nicht arbeiten will, der soll er auch nicht essen. Nun, aus biblischer Sicht, die Art der Arbeit, solange sie nicht gegen den Willen Gottes verstößt, ist eigentlich nicht entscheidend. Ob Akademiker oder wie wir sagen, einfache Arbeiter, das spielt eigentlich bei Gott überhaupt keine Rolle. Und das sollte auch bei uns, liebe Geschwister, liebe Gäste, auch keine Rolle spielen. Denn Gott sieht die Person nicht an. Wichtig ist, dass es gewissenhaft gearbeitet wird. Wohlbemerkt nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott. Das sind nicht meine Worte, das sind Worte der Heiligen Schrift, gerichtet an christliche Sklaven. Im 3. Kapitel des Kolosserbriefes, ab Vers 22. Ihr Sklaven, seid in allen Dingen euren leiblichen Herren gehorsam, nicht mit Augendienereien wie Leute, die den Menschen gefallen wollen, sondern in Aufrichtigkeit des Herzens, weil ihr den Herrn fürchtet. Was immer ihr tut, dann daran arbeitet von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, weil ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, dem Herrn Christus dienet. Es gab damals zur neutestamentlichen Zeit viele, viele Sklaven in der Gemeinde. Da werden auch Worte gerichtet an die Herren, nicht nur an die Sklaven, zu Beginn des 4. Kapitels vom Kolosserbrief. Ihr Herren, ihr wehret euren Sklaven, was recht ist, und stellet sie euch in Christus gleich, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Arbeitslos. Wie entwürdigend. Wenn ein Mensch gesund ist, arbeiten möchte, findet aber keine Arbeit. Das ist ein aktuelles Problem hierzulande. Das weiß ich aus vielen Gesprächen mit Menschen seit der Wende. Zum Beispiel, ich habe nicht allzu lange nach der Wende mit einem Mann aus Dresden gesprochen, etwa 55 Jahre alt, Ingenieur von Beruf, hatte seine Arbeitsstelle verloren, weil die Firma eingegangen ist. Und er erzählte mir, wie er auf das Arbeitsamt ging, hat eine Umschulung beantragt. Und nachdem er das Formular ausgefüllt hatte, fragte er die Dame, sagen Sie mir ganz ehrlich, was sind meine Chancen? Und sie sagte, ja, wenn Sie mich fragen, gleich null. Gleich null. Und der Mann tat mir so leid. Er war so nervös und so aufgeregt. Er wollte arbeiten, hat aber keine Arbeit gefunden. Und ich dachte, Untätigkeit, das gehört zum Zermürbendsten, was einem Menschen auferlegt werden kann. Und ich habe versucht, mich in seine Lage zu versetzen. Ich konnte es nicht ganz, aber ich konnte einigermaßen verstehen, als ich dachte an die Zeit meiner Geburt. Ich meine, ich kann mich nicht an meine Geburt erinnern, das meine ich nicht. Aber es ging um die Zeit. Ich bin 1936 geboren. Und da herrschte bei uns, so wie auch hier in Deutschland zu dieser Zeit, eine große Arbeitslosigkeit. Ich komme aus einer kinderreichen Familie. 9 Kinder waren wir. Ich sage, waren wir, 4 davon leben noch. Ich bin das jüngste Kind von 9 Kindern. Wir lebten, Gott sei Dank, und ich meine das wörtlich, auf dem Lande. Denn wir hatten Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten Butter und Eier, jeden Tag. Wir haben zweimal im Jahr sogar einen Garten angebaut. Das Klima ist ein sehr heißes Klima. So hatten wir frisches Gemüse. Sonst weiß ich nicht, wie wir gelebt hätten. Mein Vater war ein einfacher Bauer und er hat nicht viel verdient. Davon hätten wir nicht leben können. Aber wenn wir diese Dinge nicht hätten, ich weiß nicht, wie wir über die Runden, wie man sagt, gekommen wären. Arbeitslos, entwurzelt. Gehen sie nicht oft Hand in Hand, vielleicht meistens zusammen? Hierum darf ich zwei kurze Zitate lesen. Es heißt in diesem Artikel, stärkste Abwanderung seit 10 Jahren. Sachsen muss immer mehr Bürger ziehen lassen, als es neue Einwohner hinzugewinnt. Mehr als 24.000 Sachsen wanderten zwischen Juli und September 2001 in andere Bundesländer aus, die meisten davon nach Bayern und Baden-Württemberg. Und warum? Es geht weiter und sagt, meistens um Arbeit zu finden. Und das hat mich schockiert, als ich diesen Satz gelesen habe. Nur knapp 48% aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Sachsen arbeiten in ihrem Wohnort. Entwurzelt? Ja, das kann man wohl sagen. Die müssen woanders Arbeit suchen. Nur 48%. Diejenigen, die arbeiten, wohnen in ihrem Wohnort. Arbeitslos, entwurzelt. Gibt es Hoffnung? Kann es Hoffnung geben unter diesen Umständen? Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mir den Kopf zerbrochen. Wo finde ich in der Heiligen Schrift ein biblisches Beispiel von dem, was wir heute Abend reden? Und wenn es dieses Beispiel gibt, wie haben Sie oder dieser Mensch oder diese Menschen darauf reagiert? Und ich habe tatsächlich ein biblisches Beispiel gefunden. Wir wollen das 18. Kapitel der Apostelgeschichte aufschlagen. Da wollen wir über zwei Menschen reden, die nach Korinth gekommen waren. Ein Ehepaar namens Aquila und Priscilla. Auf seiner zweiten Missionsreise kam der Apostel Paulus von Athen nach Korinth. Dort hat er dieses Ehepaar kennengelernt. Ich möchte sagen, das war ein ungewöhnliches Ehepaar. Und es gibt ziemlich viel über dieses Ehepaar in der Bibel zu sagen. Wir werden diese Stellen heute Abend lesen. Aber zunächst einmal die ersten drei Verse, Apostelgeschichte 18. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen aus Pontus gebürtigen Juden mit Namen Aquila, der unlängst aus Italien gekommen war, und seine Frau Priscilla. Auf Befehl des Claudius hatten nämlich alle Juden aus Rom wegziehen müssen. Zu ihnen ging er, und weil er vom gleichen Handwerk war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher, besser gesagt Lederarbeiter. Sie haben nicht Zelte gebaut, wie wir uns ein Zelt vorstellen. Sie haben mit Leder gearbeitet. Hier erfahren wir, dass dieses Ehepaar jetzt in Korinth liegt. Und Paulus hielt sich bei ihnen auf. Aber Korinth ist nicht ihre Heimat gewesen. Mindestens dem Mann nicht. Es heißt, der stammte aus Pontus. Aus Pontus. Sehen wir die Karte auf der Wand, damit wir wissen, wo Pontus damals war. Das war eine Provinz Kleinasiens, südlich des Schwarzen Meeres. Weit weg von Korinth. Ich möchte mehr wissen über diesen Mann, das was die Bibel uns sagt. Wir können nur vermuten, wenn Sie einige Fragen stellen. Hat dieser Aquila dort seine Jugend verbracht in Pontus? Ich vermute das, aber ich weiß es nicht. Und was hat ihn nach Rom gebracht? Hat er seine Arbeitsstelle verloren? War es aus Abenteuerlust? Das wissen wir nicht. Und hat er seine Frau mitgebracht oder hat er sie in Rom kennengelernt? Das wissen wir auch nicht. Aber eins wissen wir, und zwar mit Bestimmtheit. Im Jahre 48 nach Christus fand ihr Leben in Rom ein jähes Ende. Denn in diesem Jahr, auf Befehl des Claudius, des Kaisers Claudius, wurden alle Juden aus Rom ausgewiesen. Das ist übrigens geschichtlich zu beweisen. Ein Schriftsteller schreibt Folgendes über diesen Befehl. Es seien damals unter den Juden auf Anstiften eines gewissen Christus, wahrscheinlich Jesus Christus, Unruhen ausgebrochen. Sind Aquila und Priscilla in Rom zum Glauben gekommen? Das wissen wir auch nicht. Aber jedenfalls stellen wir zweierlei fest. Erstens, in den ersten Jahrhunderten, in den ersten Jahrzehnten vielmehr, seit dem Anfang der Gemeinde, galten die Christen nicht als eine selbstständige Glaubensgemeinschaft, sondern sie wurden als eine innerjüdische Gruppe angesehen. Zweitens, es herrschte zu dieser Zeit ein Antisemitismus und der leiseste Vorwand genügte, um den Semitismus zu entfachen. Aquila und Priscilla waren Juden. Darum trifft sie dieser Befehl des Kaisers. Und wenn wir diesen zwei Menschen in der Apostelgeschichte zum ersten Mal begegnen, sind sie bereits auf der dritten Station ihres Lebens. Kurt, kannst du zeigen, Pontus und Rom und Korinth. Schauen wir auf die Karte. Pontus in Kleinasien, Rom, Korinth. Oder anders gesagt, Kleinasien, Italien, Griechenland. Meine Lieben, das waren Entfernungen. Und wenn wir uns diese drei Stationen vergegenwärtigen, haben wir eine kleine Ahnung dessen, was dieses Ehepaar an Aufbrüchen und Umbrüchen hinter sich haben. Oh ja, sie lebten in dieser Zeit in Korinth. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Sie waren Flüchtlinge. Sie waren verpflanzt in Menschen, die dem Druck der Obrigkeit weichen mussten und eine der schlimmsten Entrechtungen hinter sich haben. Ich weiß eigentlich nicht, ob wir den tiefen Einschnitt in ihrem Leben eigentlich ermessen können. Können wir uns vorstellen, was es heißt, ausgewiesen zu werden? Es sitzen hier, ich weiß, mindestens zwei Menschen, die ausgewiesen wurden aus ihrer Heimat. Und vielleicht gibt es noch mehr. Aber ich weiß von zwei leiblichen Schwestern, heute Abend, die hier sitzen, die, als die eine, glaube ich, 21, die andere 23 war, in 20 Minuten, sie hatten 20 Minuten Zeit, ihre Heimat in Schlesien zu verlassen. Und sie kamen nach Oelsnitz und sind, das war 1946, und sie sind hier seitdem geblieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mir sagt, du hast 20 Minuten Zeit, deine Heimat zu verlassen. Aber so ging es diesen zwei Schwestern. Das heißt also, eine Existenz verlieren. Geld und Gut, Haus und Arbeit zurücklassen, Freundschaften aufgeben. Wie groß ist doch die Gefahr, bitter zu werden und sich vor Gott und vor Menschen zu verschließen. Aber so hat dieses Ehepaar, von dem wir heute Abend gesprochen haben, nicht reagiert. Gott sei Dank haben wir dieses Vorbild in der Bibel. Noch viermal wird dieses Ehepaar im Neuen Testament erwähnt. Wir wollen die Stellen lesen, was über sie gesagt wird. Apostelgeschichte 18, Vers 18. Paulus aber blieb noch eine Reihe von Tagen dort. Dann nahm er von den Brüdern Abschied und fuhr hinweg nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkrea das Haupt geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde. Hier werden ihre Namen nur erwähnt, es wird nichts mehr über sie gesagt, aber in den anderen Stellen, die wir jetzt lesen, wird nur Gutes über sie gesagt. In dem gleichen Kapitel, Apostelgeschichte 18, Vers 26, bevor wir uns diese Stelle anschauen, etwas als Einleitung. Wir lesen Vers 24 von einem Juden namens Apollos. Der stammte aus Alexandrien, in Ägypten. Er war ein beredter Mann, heißt es, bewandert in der Schrift. Also mit Feuer und Flamme hat er gepredigt, aber der kannte nur die Taufe des Johannes. Nun lesen wir, was gesagt wird im Vers 26. Und er fing freimütig an, in der Synagoge aufzutreten, wie ihn aber Priscilla und Aquila hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Habt ihr das Bild von einem Ehepaar, das dem Herrn ergeben ist? Sie haben den Mut gehabt, ich kann mir nur denken, nur haben sie das sanft in aller Liebe getan. Sie haben ihn zu sich genommen und gesagt, Apollos, du bist ein wunderbarer Redner, aber etwas musst du noch lernen. Und der kannte nur die Taufe des Johannes. Dann schlagen wir eine andere Stelle auf, diesmal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4 und Vers 19. Nur ein Vers. Grüße werden bestellt. Paulus sagt, Grüße Prisca und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Noch eine Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 19. Es grüßen euch die Gemeinden in Asien. Es grüßen euch im Herrn vielmals Aquila und Prisca, das ist die Verkleinerung des Namens Priscilla, samt der Gemeinde in ihrem Hause. Das ist interessant. Die Gemeinde hat sich in ihrem Haus gesammelt. Und Paulus lässt die ganze Gemeinde dort grüßen. Und zuletzt eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 16. Viele Namen werden hier erwähnt. Paulus lässt sie alle grüßen, unter anderem Aquila und Priscilla. Vers 3. Grüßt die Prisca und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren passen wir auf, die für mein Leben ihren Hals dargeboten haben. Denen nicht ich allein danke, sondern auch alle Gemeinden aus den Heiden und die Gemeinde in ihrem Hause. Ich würde gerne mehr wissen, was sie getan haben. Wie haben sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt für den Apostel Paulus? Vielleicht werden wir das eines Tages erfahren können, wenn wir sie im Himmel sehen. Wie, wo und unter welchen Umständen sie das getan haben, wissen wir nicht. Aber hören wir gut zu, was ich jetzt sage. Beide Beide haben gewusst, dass der Weg mit dem Herrn Jesus Christus Einsatz verlangt. Aus der Gewissheit heraus, dass in der Nachfolge Jesu Niederlagen und Leiden Sieg bedeuten, haben sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und meine Lieben, diese Gewissheit können auch Sie heute Abend haben. Die gleiche Gewissheit, wenn Sie bereit sind, in die Nachfolge Jesu Christi zu treten und mit Jesus Christus zu wandeln. Wohlbemerkt, nicht in der Hoffnung, dass wenn ich das tue, Gott mir eine Arbeitsstelle schafft. Das wäre ein falscher Grund. Ich weiß nicht, wie es hierzulande ist, aber in meiner Heimat gibt es Fernsehevangelisten, die ein Gesundheits- und Wohlstandsevangelium verkündigen. Und ganz ehrlich gesagt, ich finde das haarsträubend. Was meine ich damit? Sie sagen den Menschen, natürlich geht es ihm um Geld, sie sagen den Menschen, wenn ihr Jesu Jünger seid, könnt ihr gesund werden und der Herr schenkt euch Reichtum. Nicht nur etwas, sondern Reichtum. Es muss mit allem Nachdruck gesagt werden, niemals, niemals hat uns der Herr versprochen, wenn ihr meine Jünger seid, geht es euch finanziell gut und ihr könnt von allen körperlichen Gebrechen geheilt werden. Das hat der Herr uns nie versprochen. Aber etwas hat er uns versprochen. Wenn wir mit ihm wandeln, dann schenkt er uns die Kraft, mit all diesen Dingen, egal was sie sind, es gilt auch für Arbeitslosigkeit, fertig zu werden. Wenn wir mit ihm wandeln, können wir mit all diesen Dingen, fertig werden. Das ist eine Verheißung des Herrn und daran glaube ich von ganzem Herzen. Warum ist das so? Angenommen, ich bin Christ, habe immer noch keine Arbeitsstelle. Ich habe aber eine ganz andere Perspektive. Ich erkenne, es geht nicht bloß um dieses Leben. Und auch wenn ich die ganze Zeit hier leiden muss, habe ich doch Hoffnung. Ich habe Hoffnung auf eine andere Existenz, eine bessere Existenz. Und das ist nicht Wunschdenken, das ist Realität. Wir schließen heute Abend mit der Verheißung in dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein jeder von uns, egal ob man Arbeit hat oder nicht, kann diese Stelle für sich, diese Verheißung für sich in Anspruch nehmen. Und das ist mein Gebet für euch alle.
Heiliger Vater, vor dir sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch und du kennst alle Gedanken unseres Herzens. Vater, du weißt auch, wer besonders betroffen ist in der Arbeitslosigkeit heute, wie es am Selbstwertgefühl nagt, Vater. Aber wir wissen, dir ist das ja alles nicht gleichgültig. Unser Leben bekommt erst in dir Wert, Vater. Und hier wird manches zurechtgerückt, Vater, damit wir erkennen, was eigentlich das Wichtigste für uns ist. Und wenn wir zu dir Vertrauen haben, Vater, wird unser Leben auch nicht leer bleiben, sondern du gibst uns große Aufgaben, Vater, die Frucht tragen in aller Ewigkeit. Lass uns dieses Geheimnis doch erkennen und erfahren. So segne uns, Vater, damit wir Vertrauen zu dir fassen, denn du hast ja versprochen, du wirst uns nicht verlassen und nicht versäumen. Und wir haben die Gewissheit, du hast sogar die Haare auf unserem Haupte alle gezählt. So sehr nimmst du Anteil an uns. So lass uns deine Herrlichkeit erkennen. Durch Christus, unserem Herrn. Amen.